Ja, es ist mir wieder ein Vorrecht und eine Freude, euch hier stellvertretend mal zu dienen. Bruder Martin klingt ja eigentlich fast so ein Weihnachtsanspiel, ne? Ja, heute möchte ich eigentlich den Weihnachtsbaum thematisieren, und zwar die Frage, wie christlich ist der Weihnachtsbaum? Nicht nur die Zeugen Jehovas verabscheuen Weihnachten und Weihnachtsbaum. Auch etliche Gruppierungen gibt es, die in dem christlichen Umfeld zu finden sind, die finden, dass der Weihnachtsbaum heidnisch ist. Auch die Weihnachtsfeier, der 25.12. als römischer Feiertag des Sole Invictus, der unbesiegten Sonne, in der Wintersonnenwende hat ja eigentlich so mit Jesu Geburt nicht wirklich was zu tun. Aber die Christen haben das scheinbar so auch für sich in Anspruch genommen, um zu sagen, der höchste Gott war, der ist, an diesem Tag feiern wir. Möglicherweise sagt man, dass die Christen Weihnachten angefangen haben zu feiern, das war erst so im 3., 4. Jahrhundert, wird das ein bisschen erst so genannt, weil das auch ein römischer Feiertag war, wo die Leute sich gegenseitig besuchten und beschenkten, da fielen ihre Versammlungen dann nicht auf. Nicht? Dann konnten man feiern. Eigentlich war so in den frühen christlichen Zeiten die Geburt Jesu gar nicht das große Thema. Nun kommen wir zum Weihnachtsbaum zurück. Zu diesen Gegnern des Weihnachtsbaums gehörte auch die Adventisten. Vielleicht kennen etliche von euch Adventisten. Mein Großvater war Adventistenprediger. Und in seiner Gemeinde gab es etliche von denen, die hielten das für heidnisch. Und die Adventistengemeinde hatte keinen Weihnachtsbaum. Obwohl mein Opa durchaus schon mal als Weihnachtsmann erschien. Ne? Und wenn man ihn so fragte, hat er gesagt, ach, die schönen deutschen Weihnachten. Also er teilte diese Überzeugung nicht so ganz, die seine Gemeinde vielfach pflegte. Nun, es ist die Frage, ist der Weihnachtsbaum ein heidnischer Brauch? Woher kommt er denn? Es gibt Leute, die sagen, das ist doch eine Anlehnung an den Balsbaum der Heiden. Und manche sagen, das hat ja mehr so ähnlich mit diesen heidnischen Bäumen, die damals die Germanen anbeteten, wie die Donaueiche. Da kann ich getrost euch sagen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hat überhaupt keine Beziehung zu diesen heidnischen Anbetungsbäumen. Der tauchte zum allerersten Mal auf in einer Schweizer Bäckersgilde. Eine Bäckerszunft, und die hatten ein Zunfthaus, und da schleppten die Bäcker einen schönen großen Tannenbaum, den sie dann aufstellten und dann mit Bäckereiware bestückten, und das durften dann die Kinder aufessen. So nach und nach. Der Baum wurde langsam abgeschmückt während der Weihnachtsfeiern. Wieder ein ganz anderer Hintergrund, und der hat eigentlich sich mehr durchgesetzt. Das war im 16. Jahrhundert. Es entstand im Elsass der Brauch, zum Weihnachtsfest im Wohnzimmer einen Baum aufzustellen. Mit Äpfeln, Nüssen und Gebäck behangen. Und das machte die Runde. Flüsterpost, ach, ein Nachbar saß beim anderen. Und so verbreitete sich das. Und langsam wurde das dann sogar vom Rathaus in Straßburg übernommen. Eines Tages aber in Schlesien, da gab es eine Fürstin, das war schon ungefähr im 17. Jahrhundert, da hat sie eine Fürstin, wie hieß sie wieder? Ich merke mir den Namen eigentlich nie. Eine schlesische Fürstin, die hatte die Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien, ja. Die schmückte ihren Baum mit Kerzen. Dabei waren auch Äpfel und dieses, was sonst so in den Bäumen hing. Und das machte natürlich bei den Adligen die Runde. Och, das ist ja hübsch, das ist ja eine schöne Atmosphäre und das duftet so schön im Haus. Und dann verbreitete sich das. Im 19. Jahrhundert mit der Bahn kam es dazu, dass das überall exportiert wurde. Von Deutschland hinaus und in alle Welt. Bis nach Amerika kam das dann, aber nicht mit der Bahn. Das ist dann schon mit dem Schiff und mit den Pilgern dahin gekommen, die dahin pilgerten. Und in Amerika wurden dann nicht nur Kerzen, sondern dann fing man an, auch elektrische Lichter dran zu machen, wie ihr auch hier dran habt. Nicht? Und die Amerikaner, die sind ja immer ein bisschen übertrieben, die haben das mit allem Möglichen gefüllt, mit Lametta und diese Kugeln und solche Sachen, die man dann so machte, die wir heute so als Weihnachtsbaum haben. So ungefähr war die Entwicklung des Weihnachtsbaums. Nun, was hat das denn mit Christus zu tun? Der Weihnachtsbaum, ist es ein Bild Christi und seines Reiches? Das ist mein zweiter Punkt. In der Reformationszeit, da fand einmal ein etwas Ähnliches statt, und zwar aber zur Passionszeit in Straßburg. Und zwar, da wurde das Kreuz aufgestellt und vor dem Kreuz stand ein Lebensbaum. Und dieser Lebensbaum war behangen, auch wie so ein Weihnachtsbaum, aber nicht mit Kugeln und Gebäck, sondern mit Äpfel und Folterwerkzeug, Nägel, Hammer, Zangen. Was sollte das wohl bedeuten? Jesus sollte dargestellt sein durch diesen Lebensbaum. Und die Äpfel waren ein Bild für die Sünde und die Folterwerkzeuge, naja, für das Kreuz, für die Folter, die Jesus erlitten hat, für den Tod, den die Sünde bringt. Kann sein, dass daher die Elsässer Bauern ein bisschen das übernommen haben, weiß man nicht genau, wie das dann rüberkam in die Häuser. Die Bibel kennt einen Weihnachtsbaum so nicht. Die kennt die Zedern vom Libanon, aber die wurden nie so schön geschmückt und behangen. Dennoch steht ein Baum oder Bäume stehen hin und wieder auch da als Metapher, als Bild für das Reich Gottes. Zum Beispiel in diesem Baum, den Senfbaum, von dem Jesus spricht, nicht? Das Reich Gottes ist gleich wie einen Senfbaum. Und dann fängt er an, so zu beschreiben, wie so ein ganz kleiner Senfkorn wird zum Baum und Vögel beherbergt. So ist das Reich Gottes. In der Offenbarung, da lesen wir, der Baum des Lebens, das im Paradiese steht. In Offenbarung 2, Vers 7 und 2, 22. Was bedeutet dieser Baum des Lebens, das im Paradiese steht? Das war ja, kennen wir ja aus der Geschichte von Adam und Eva. Da war ja auch ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und ein Baum des Lebens. Und wer von diesem Baum des Lebens isst, lebt ewig. Ja, das ist eine Metapher oder ein Bild auch dafür, dass hier ein bleibendes, regenerierendes, immerwährendes Leben. Vom Baum des Lebens zu essen bedeutet nichts anderes als ewig zu leben. Gott schenkt das ewige Leben denen, die auf Jesus vertrauen. Und dann lesen wir in den Sprüchen auch die Frucht der Gerechten, ist ein Baum des Lebens und wer Leben gewinnt, ist weise. So lesen wir in Sprüche 11, Vers 30. Ja, die Weisheit selbst ist ein Baum des Lebens, heißt es an anderer Stelle so beim Prediger Salomo. Das bedeutet, der Baum des Lebens ist hier ein Bild für alles das, was Leben fördert, Freude und Erfüllung bringt, das Leben wertvoll macht. Und der Weihnachtsbaum? Ich möchte mal das mal so anders fragen. Weihnachtsbaum kann durchaus christlich gedeutet werden. Steht so nicht in der Bibel drin. Ist ein netter Brauch, nicht unbedingt heidnisch. Aber ich werde mal die folgende Frage stellen. Bist du überhaupt ein Weihnachtsbaum? Bist du ein Licht in der Dunkelheit? Das ist mein erster Punkt. Zum dritten. Ein Licht, das in der Dunkelheit auf Jesus Christus weist. In Jesaja 60, Vers 1 heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Dieses Wort an Israel ist auch ein Wort an alle Gläubigen aller Zeiten. Alle die, die auf den hoffen, den Gott uns versprochen hat, dass er kommen wird und diese Erde zu einem Ort des Friedens und des Lichts macht. Der vor dessen Angesicht alle Finsternis vergehen muss. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Gilt es auch für dich? Kannst du sagen, ich bin als Person ein Licht, das auf den hinweist, der da kommt. Ich bin ein Mensch, der in der Hoffnung lebt, wie wir es vorhin ganz bei der Begrüßung und bei der Traueransage sagten, ein Licht, das in dieser Hoffnung lebt, glaubwürdig vor den Menschen, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern das Leben. Bist du so ein Baum des Lebens unter den Menschen, das da leuchtet, auch in ihre Dunkelheit hinein? Dann bist du vielleicht doch so ein geistlicher Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum hat ja immer auch das, dass es grünt. Ich finde das immer blöd, wie grün sind deine Blätter, nicht? Kinder sagen schon, das sind keine Blätter, das sind Nadeln. Na, das ist schon richtig. Na, aber sie sind immer grün. Das ist ein Immergrün, ein Evergreen, ne, sagen wir, wie Lieder, die nie vergehen. Und die Frage ist, bist du auch so ein Evergreen, so ein Immergrün? Da gibt es einen Psalm. Da heißt es in Psalm 92, Vers 14 und 15, die da gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Sogar noch im Greisenalter gedeihen sie, sind saftvoll und grün. Und zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Also graue Haare, ja. Nicht? Wir haben ja keine grünen Haare, ich sehe keinen. Manchmal sieht man einen, aber heute nicht. Wir sind nicht äußerlich Evergreens. Wir altern schon. Aber es gibt ein inneres Grünen, ein bleibende Frische, die Gott denen schenken will. Hier steht es so drin in dem Psalm, die da gedeihen in den Vorhöfen des Hauses des Herrn. Ich möchte so sagen, es ist schon etwas Erfrischendes und Lebensförderndes, wenn man im Umfeld einer Gemeinde lebt, wo das Wort Gottes, das lebendig machende Wort Gottes, Jesus Christus, verkündigt wird. Das fördert das Leben. Es gibt sogar irgendwelche Statistiken, dass man im Grunde oft, man weiß ja nie, welche Statistiken wirklich stimmen, ich bin ja nicht, stecke nicht dahinter, aber es hat mich schon mal interessiert zu lesen, dass man sagt, dass die durchschnittliche Gesundheit in christlichen Kirchen und Gemeinden, so engagierte Christen, in der Regel etwas höher steht als im Durchschnitt. Ja. Aber auch wir kennen das, dass Senioren dement werden, auch wir kennen das, dass Menschen irgendwann die Orientierung verlieren. Und dennoch bleibt diese Verheißung, auf die wir uns festhalten können. Ich kenne viele in unseren Gemeinden, ich staune manchmal, Menschen 80, 90, beinahe an die 100 und die immer noch so frisch und klar im Geiste sind. Die können nicht mehr richtig laufen, aber der Geist, der ist sowas von klar. Also nicht nur ein grün, nicht nur ein Evergreen, sondern auch einen grünen Daumen. Herrlich, herrlich. Ich kenne so einige Leute, also ich habe eine nette Anekdote dazu mal gehört, von einer 105-jährigen Frau, die wurde befragt, in der Gemeinde wurde sie befragt, ja, über irgendwelche geschichtliche Situationen aus den 20er Jahren. Ja. Und dann hat sie dies alles zusammengebracht, manches kriegt sie nicht mehr so hin und dann sagt sie, ach, man merkt, dass man keine 100 mehr ist. Ne? Also Gott schenke es uns. Es ist eine ganz große Gnade, die Gott auch seinen Kindern unter Umständen schenken will. Dass Gott uns grünen lässt. Dass wir in Saft und Kraft noch leben, auch im hohen Alter. Ein Baum ist ja geschmückt mit, ja, ursprünglich waren es Früchte und Gebäck und dann auch da wurden manchmal so Kindergeschenke in den alten Weihnachtsbäumen. Wenn man es vor ungefähr 100 Jahre zurückdenkt, da gab es noch gar nicht diese großen Geschenke. Aber ja, heute ist das schon so, nicht? Da sind die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber oft wurden dann so Kinderspielzeug ein bisschen auch an den Weihnachtsbäumen behangen und davon lebten, da freuten sich die Kinder. So kleines Holzspielzeug, selbstgebasteltes, was der Vater dann geschnitzt hat und so. Unsere Älteren, ganz Älteren, die kennen vielleicht noch solche Zeiten, wo solche großen Weihnachtsgeschenke gar nicht so da waren, aber so manches selbstgeschnitzte und gemachte für die Kinder. Die geistliche Übertragung für uns ist, Gott will auch seine Kinder, bist du ein geistlicher Weihnachtsbaum, da bist du bestückt mit geistlichen Gaben und geistlichen Früchten. Ja, davon spricht uns das Wort Gottes in Philipper 1, Vers 11, da lesen wir zum Beispiel, oder an anderer Stelle spricht Paulus von der Frucht des Geistes. Diese Frucht, ja, in Philipper 1, habe ich hier nicht drauf? Nee. Ja, Philipper 1, Vers 11, genau. Ich habe jetzt meine Bibel nicht mitgenommen, aber da heißt es in etwa, dass die Frucht der Gerechtigkeit, ne, das ist die Frucht der Gerechtigkeit, die Gott in Christen wachsen lässt und die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Güte, Gnade, Freundlichkeit, ja? Selbstbeherrschung, all diese Frucht des Geistes, die Gott uns gibt, das heißt eine charakterliche Veränderung, die ein Mensch stattfindet, in den Jesus Christus Wohnung gefunden hat. Der wird erfüllt von geistlicher Frucht. Die Frucht ist etwas, was dann aus dem Innen heraus wächst und einen Menschen verändert. Eine neue Charakterzüge, die dazu gelten kommen, die Christi Charakterzüge ähneln. Und die Gaben des Heiligen Geistes, davon spricht uns viel. Zum Beispiel 1. Korinther 14 oder Römer 12, da gibt es so einige Texte, wo man sich fragt, das sind so Fähigkeiten, Talente, die Menschen entwickeln, die Jesus aufgenommen haben als den Herrn in ihrem Leben und damit auch der Heilige Geist in ihr Leben kommt. Und dann entstehen Fähigkeiten, die man gar nicht geahnt hat. Allerdings muss ich eins sagen, es gibt immer wieder Christen, die sagen, ich weiß gar nicht, welche Fähigkeiten ich habe. Die Fähigkeiten entdeckt man meistens nicht, dass nur, Herr, ich möchte jetzt die Gabe der Prophetie haben. Die kommt meistens so gar nicht. Ja? Oder Herr, ich möchte die Gabe, ich habe wenige Leute gehört, die gebeten, die Gabe der Barmherzigkeit, das heißt die Gabe des Gebens. Aber man sagt die Gabe der Zungen oder so. In der Regel passieren solche Gaben häufig in den Aufgaben, die du plötzlich hineingehst und merkst, dann kommst du an deine Grenzen. Du hast die Fähigkeit nicht, die jetzt von dir abverlangt wird. Und dann fängst du an zu beten, Herr, gib mir das, was ich brauche, um dir zu dienen. Gott möchte uns nicht Gaben beschenken, damit wir super, wie toll uns fühlen, sondern Gaben zum Geben, Gaben zum Beschenken. Weihnachten kaufst du ja nicht die Geschenke für dich, sondern du füllst den Weihnachtsbaum mit Gaben, die du geben willst. Das ist eine kleine Abhandlung darüber. Dann ist eine andere Sache. Der Baum wird grundsätzlich geschmückt. Und seitdem die Amerikaner da waren, dann gibt es mit Lametta und noch was. Ich finde das so toll, wie ihr es gemacht habt. Das ist so ein schlichter Schmuck. Ja? Aber manche Leute mögen es richtig pralle, so richtig dicht geschmückt. Da gibt es im Psalm 29 den Spruch, gebt den Herrn seines Namens Ehre. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wie das denn? Frühere Generationen, zu denen gehöre ich allmählich auch, denn ich kenne solche Zeiten, wenn es so war, dass wir Abendmahl verteilten und ein Bruder kam in Jeans und vielleicht noch in kurzen Ärmeln, da gab es Protest in der Gemeinde von den Eltern. Die sagten, das geht's gar nicht, wie sieht das denn aus? Wenn ein Prediger hier stand, wie in Räuberzivil und nicht mit einem Anzug und Krawatte möglichst, oder gar Talar, dann war das kein Prediger. Auch in den Gottesdienst zu kommen, das war früher üblich, dass man seine Sonntagskleider hatte. Heute sind es Alltagskleider und Sonntagskleider. Zur Hochzeit gehst du mal ein bisschen anders gekleidet oder so, ne? Bei einer Beerdigung, unter Umständen auch gar nicht mal so. Also diese Kleiderordnung, die da früher ganz aktuell war, hatte ein Stück weit diese Funktion, dass man Gott eine besondere Ehre erweist. Ich kenne auch diese Sprüche, sagt, wenn ein König kommt oder du eingeladen bist beim Bundeskanzler, gehst du doch auch nicht in Jeans hin oder so. Ja, warum heute? Denken Leute anders. Ich glaube, da würden viele Leute in Jeans hingehen und in Turnschuhe. Lederhose. Und in Lederhose, meinetwegen auch in Bayern. Ne? Ich weiß nicht, ob es der Seehofer schon mal gemacht hat. Okay. Also, heute legt man mehr Wert auf Authentizität. Ich möchte mich nicht verstellen. Ich möchte sein, wie ich bin. Ich kenne Gemeinden, meine ersten Dienste, da war ich in einer Gemeinde, da war es für die Frauen üblich, Kleider zu tragen. Die kamen aber in Hosen an, haben sich im Wald umgezogen und sind dann in Kleidern in den Gottesdienst gegangen. Ja? Quatsch. Ja? Aber die Funktion müssen wir verstehen. Es war, dass ich vor dem Herrn trete in heiligem Schmuck. Immerhin heißt es ja in 1. Petrus Vers 3, hier werden Frauen angesprochen, aber ich glaube, das gilt uns Männern auch. Nicht, dass wir uns nicht mit dem äußeren Schmuck und welchen Haarfrisuren, super tolle Haarfrisuren haben, vielleicht manche Frauen versucht, so besonders schick in den Gottesdienst zu kommen. Und dann hat er gesagt, sondern der verborgene Mensch des Herzens soll mit unvergänglichem Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist, kommen. Also dieser bescheidene, angenehme, nicht vorlaute, nicht rebellische Wesen, sondern empfangsbereit vor Gott kommt. Ja. Dieser Schmuck des geistlichen Weihnachtsbaums ist gar nicht so äußerlich. Das ist das innere Wesen, mit dem wir uns schmücken. Wichtig ist, dass wir, wenn wir zusammenkommen, um Gott zu beten, anbeten, dass wir nicht so aus dem aus dem wilden Alltag kommen und vielleicht noch vorher dicke Filme reingezogen haben und dann wollen wir plötzlich da sein vor Gott, sondern eine innere Vorbereitung stattfindet. Eine innere Vorbereitung auch für den Gottesdienst. Nicht immer klappt es, wenn Familien kleine Kinder haben, die halten nicht viel davon von Vorbereitung für den Gottesdienst. Aber dann gilt das vielleicht den Abend vorher, dass man innerlich sich bereit macht, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich mache mich bereit. Dann eines der Gründe, warum Weihnachtsbäume in den Häusern reingetragen wurden, schon damals in Elsass, war, es riecht so gut. Ja, es riecht so gut. Es hat nicht so sehr mit dem Hamburger Forst zu tun, dass wir versuchen noch Bäume zu retten in unsere Häuser, sondern es riecht so gut. Wir haben jetzt mal diesmal eine Blautanne. Eine Blautanne ist so ähnlich wie eine Nordmann-Tanne, nur die hat mehr Pixel, sage ich. Ja, die sticht mehr, aber die riecht auch stark. Ja. Und das ist so ein Wohlgeruch, das sich im Haus verbreitet. Paulus schreibt von sich und seinen Mitarbeitern, denn wir sind, in 2. Korinther 2, Vers 15, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, ein Geruch des Todes. Zum Tod. Den anderen aber ein Geruch zum Leben. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, so einen Christen kann ich nicht riechen. Die gehen mir auf den Senkel. Die nerven mich, ich möchte sie gar nicht hören, ich möchte sie gar nicht haben. Aber für andere Menschen ist es eine angenehme Begegnung zu wissen, du bist ein gläubiger Mensch. Es ist interessant, dass meine Mutter, die hat mal Leute Untermieter gehabt in ihrer Wohnung und stellte sich heraus, dass einer dieser Untermieter ein Drogenhändler war. Ein Kolumbianer, der gekommen ist und wollte ganz im großen Stil in Madrid Drogen handeln. Und dann ist meine Mutter, weil sie auch für ihn Anrufe empfangen hat, aber sie hat überhaupt keine Ahnung gehabt, sie war sowas von naiv, aber sie landete im Gefängnis. Glücklicherweise war sie inzwischen Christin geworden und hat diese Gefängnisstrafe, war eine merkwürdig segensreiche Zeit, nicht für sie unbedingt, aber für andere. Denn Menschen haben plötzlich gespürt, dies anders. Da gab es Frauen, die haben ihren Mann umgebracht oder Leute, die auch mit ganz schlimmen Drogendelikte drin waren, unterschiedliche Dinge, Raub. Und die kamen und haben meine Mutter gefragt, kannst du uns segnen? Meine Mutter war ganz perplex, sie sagte, ich war eine ganz junge Christin und rief mich dann oder schrieb mich, darf ich denn überhaupt Leute segnen? Steht es mir zu? Und habe ich gesagt, nur zu. Tu es, denn du bist da. Du hast Gottes Segen empfangen, damit du andere Menschen segnest. Und du erreichst Menschen jetzt da im Gefängnis, die sonst überhaupt keine Hoffnung haben. Ja. Also auch da entwickeln wir so etwas wie ein Wohlgeruch. Für die, die sich irgendwo eine Sehnsucht entfaltet haben in ihrem Herzen. Ja. Ihr wisst ja, die Liebe, habt ihr bestimmt irgendwo schon mal gelesen, nicht? Die Liebe soll irgendwas viel mit dem Geruch zu tun haben. Ne? Den kann ich riechen, den kann ich nicht riechen. Und so ist es im Grunde auch mit Gott. Paulus sagt ja, der Glaube ist nicht jedermanns Ding und es wird auch nicht jeder zum Glauben finden. Aber die, die dazu bereit sind, denen bist du ein Segensträger, ein Wohlgeruch. Und darum ist es so wichtig, dass unser Christsein, unser glaubwürdig ist. Dass uns abspürt, nicht nur im Gottesdienst, sondern im Leben. Ich komme so zum Ende langsam. Der Weihnachtsbaum, der prägt eine besondere Atmosphäre. Ich habe mal Weihnachten gefeiert ohne Weihnachtsbaum. Wir haben diesmal im Gottesdienst auch keinen Weihnachtsbaum. Wir haben nur einen so aus den alten, uralten, mittelalterlichen Hölzern, die bei einem Umbau als Reststücke irgendwo liegen geblieben sind, hat man da so einen Weihnachtsbaum gemacht. sieht auch nett aus. Aber die Atmosphäre, die so ein Weihnachtsbaum verbreitet, diese friedliche, heimelige Atmosphäre, die hat sich in die ganze Welt exportiert. Irgendwie ist es interessant, selbst in Ländern, wo es keine Tannen und Nordmann-Tannen oder irgendwas sowas gibt, dann gibt es Weihnachtspalmen, aber das auch bringt es nicht wieder. Viele kaufen sich so Kunst-Weihnachtsbäume, weil die Atmosphäre, die sie vermittelt, ist etwas wie Frieden. Eine Atmosphäre des Friedens. So kommen wir so auf die Jahreslosung 2019. Da heißt es ja, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, Vers 14. Bist du ein geistlicher Weihnachtsbaum, dann bist du ein Friedensträger. Nicht so einer, der sich mit jedem Nachbarn anlegt und immer wieder Zoff und Streit hat und in der Familie und in der Gemeinde, in den Jahresgemeindestunden einfach immer dafür sorgen, was hier was richtig mal Zoff sein. Es gibt solches. Aber dann bist du kein geistlicher Weihnachtsbaum. Die Atmosphäre, die dich umgeben soll, so was wie eine heimelige Frieden. Und dann zu guter Letzt. Du musst wissen, deine Zeit ist begrenzt. Irgendwann wirst du vor die Tür gesetzt, wie ein Weihnachtsbaum. Nicht? Zum Weihnachtsbaum steht eine gewisse Zeit und dann wird sie vor die Tür gesetzt. Und auch wir, möchte mal so sagen, haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind nicht da, um uns hier für ewig zu etablieren. Du und ich, wir haben alle eine Zeit des Wirkens. Alle eine Zeit, so wir noch können, Jesus Christus, ja, die Liebe Jesu Christi, das Geschenk Gottes an diese Welt zu verkörpern. Irgendwann ist deine Zeit vorbei. Dann kannst du nicht mehr. Oder du gehst dann durch die Hintertür dieser Welt, die Ausgangstür. Dann nützt die Zeit, die du jetzt hast, die dir gegeben ist, um ein Botschafter der Liebe Gottes zu sein, der Gnade, die er uns gegeben hat, in Jesus Christus und die Botschaft, dass dieser König der Könige mit seinem Reich bald kommt. Und bei dir leuchten schon die Augen. Amen. Ich habe einen letzten Spruch, den ich euch nochmal in Erinnerung geben will. Lass dein Licht brennen, denn dein Licht kommt. Amen.